Zeiten der Wende. Diesen Vortragstitel, der ist eine Anleihe bei Fridtjof Capra aus seinem Buch Wendezeit. Und darin schreibt er, die momentanen Probleme wie Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Umweltverschmutzung entspringen einem rein mechanistischen Weltbild der westlichen Gesellschaft. Sie braucht eine neue, ganzheitliche Sicht der Realität. Er ist überzeugt davon, dass Menschen in zyklische Naturgesetze eingebettet sind. Und wir Astrologen arbeiten doch schon immer mit Zyklen, mit Planetenzyklen. Mit ihrer Hilfe können wir den Zeitpunkt für die Wende, die Dauer der Übergangszeit erkennen. Und wir können auch die Möglichkeiten erkennen, um die Krise zu bewältigen, beziehungsweise um sogar Chancen, die sich darin auftun, zu nutzen. Wenn langsam laufende Planeten Zeichen wechseln, und das tun sie heuer massiv, ja, dann stehen kritische Zeiten an in jedem Falle. Und von 2008 bis 2012 wechseln mehrere Planeten, nämlich Pluto, Saturn und Uranus in kardinale Zeichen sogar. Neptun wechselt auch in Fische, aber vier Planeten oder drei Planeten wechseln in kardinale Zeichen. Und wenn das passiert, dann ist mit einer gravierenden Veränderung zu rechnen. In der Folge werde ich mich bemühen, die wichtigsten Planetenzyklen heute zu besprechen. Die Astrologie ist neben der Lehre von der Zeitqualität auch eine Lehre der Zyklen. Und wenn man den Tierkreis einfach so darstellt, dass man ihn in zwei Hälften teilt, dann sieht man, es entsteht so eine Sinuskurve. Die Zyklen der Planetenbahnen symbolisieren daher das Werden und Vergehen der menschlichen Existenz. Mit jeder Planetenkonjunktion wird ein neuer Impuls in die Welt gesetzt, der sich in der Expansionsphase weiterentwickelt. Die Opposition stellt einen Höhepunkt an Umsetzung und Entwicklung dar. Das heißt, bei der Opposition ist immer ein Umkehrprozess. In der darauffolgenden Abbauphase soll das Erreichte gesichert und konsolidiert werden. Sie wird auch Kontraktionsphase genannt. Die neuerliche Konjunktion markiert das Ende des Zyklus bzw. einen weiteren Neubeginn. Fasst man die Zyklen aller Planetenpaare zusammen, so ergeben sie eine Art Symphonie. Sie spiegeln das Geschehen auf der Welt wider. Bevor wir aber eine Gesamtschau wagen, betrachten wir erst einmal die Zyklen im Detail. Einmal im Monat können wir diese Sonne-Mond-Konjunktion beobachten. Dies ist der kleinste Zyklus, den wir uns anschauen können. Und die Konjunktion zwischen Sonne und Mond, man nennt sie auch Synode oder Neumond, zeigt den Impuls einer neuen Zeitqualität an. Und diese entwickelt sich dann 14 Tage lang bis zum Höhepunkt, zum Vollmond. In dieser Aufbauphase, also bei zunehmendem Mond, können sich die verschiedenen Vorhaben bestens entwickeln. Die Expansionsperiode findet beim Vollmond ihren Höhepunkt und es besteht eine große Realisierungschance. Bei abnehmendem Mond sind dann Abbau, Rückzug und Entlastung angesagt. In der Kontraktionsperiode besteht insgesamt eine fallende Tendenz. Im Zulauf auf die Sonne nimmt die Sichtbarkeit des Mondes ständig ab, er stirbt langsam. Der Zyklus findet sein Ende beim neuerlichen Neumond. Gleichzeitig beginnt aber ein neuer Zyklus mit einer neuen Zeitqualität. Im Folgenden wollen wir nun die fünf äußeren Planeten mit ihren Zyklen besprechen, wie eben Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Die Zyklen Neptun, Pluto. Der dauert 492 Jahre, der von Uranus-Neptun etwa 172 Jahre und der von Uranus-Pluto etwa 127 Jahre. Und diese relativ lang dauernden Zyklen stellen den Grundton der kosmischen Zeitqualität dar. Sie entsprechen den großen Epochen der Geschichte. Der Zyklus von Saturn-Uranus ist etwa 45, von Saturn-Neptun etwa 36 und von Saturn-Pluto etwa 33 Jahre lang. Sie bilden die mittleren Frequenzen der kosmischen Harmonie. Es scheint angesagt, eigentlich hier von Missklängen oder von Disharmonien zu sprechen. Und Saturn-Jupiter ist etwa 20 Jahre, Jupiter-Uranus etwa 14 Jahre, Jupiter-Neptun 13 und Jupiter-Pluto etwa 12 Jahre lang. Und hier offenbar entspricht das den höheren Frequenzen der Sphärenklänge. Diese Jupiter-Synoden bringen die Melodien von Entdeckungen, Visionen und Ideale zum Vorschein. Also wir haben jetzt drei Planetenzyklen gesprochen, den Grundton, die mittleren Frequenzen und die feineren Frequenzen. Ich möchte trotzdem jetzt umgekehrt vorgehen, das heißt, ich fange mit den leichteren Sequenzen an und beginne daher mit dem Planetenpaar Jupiter-Saturn. Dieses Planetenpaar galt schon immer als Herrscher der Zeit. Dieser Zyklus dauert fast exakt 20 Jahre von Konjunktion zu Konjunktion. Er symbolisiert das Zusammenspiel von Expansion und Reduktion. Dabei geht es um die Konkretisierung von Ideen, von Potenzialen und Möglichkeiten. Schlicht um die Entwicklung Jupiter gesellschaftlicher Strukturen, Saturn. Bekanntlich folgen diese Konjunktionen einem bestimmten Muster. Etwa 240 Jahre lang treten diese Konjunktionen im gleichen Element auf. Und etwa 960 Jahre lang durchlaufen sie dann den vollständigen Tierkreis. Der Wechsel der Konjunktion von einem Element ins andere wurde schon immer als Zeitpunkt für eine bedeutende Veränderung der Welt gesehen. So könnte man den Beginn des Wassermann-Zeitalters mit der großen Mutation von 1842 in Verbindung bringen. Seit damals ist diese Konjunktion immer in Erdzeichen gewesen. Mit einem kleinen Ausrutscher 1981, da war die Konjunktion bereits schon einmal im Element Luft, haben wir durchgehend immer die Konjunktion in Erdzeichen gehabt. Also sie geht in diesem Sinne, springt sie von einem Tierkreiszeichen zum anderen, aber eben immer im gleichen Element. Die letzte Konjunktion im Erdelement war im Mai 2000 in Stier. Dieses Zeichen wird durch den Banken zugeordnet und eine entsprechend positive Entwicklung an den Börsen ist bekannt. Um noch mehr Gewinne zu lukrieren, wurden sogenannte Geldmaschinen entwickelt. Mit ihnen konnte man auf Kursschwankungen so rasch reagieren, dass manche Gewinne von 40% pro Tag gemacht haben. Rechnen Sie das einmal um auf das Jahr, was da herauskommt. Die meisten Banker rechnen damit, dass die Kurse an den Börsen bis zum März 2010 noch steigen werden. Die Wachstumsperiode dieser Frequenz, dieser Sequenz, geht aber eigentlich bis März 2011. Also bis dahin haben wir einen zunehmenden Jupiter-Saturn-Zyklus, was eigentlich ja ein positives Zeichen ist. Aber diese Wachstumsphase wird von anderen Phasen überschnitten und überlagert. Die werde ich dann in der Folge noch zeigen. Die neue Konjunktion dann im Jahre 2020 ist dann bereits im Luftelement. Wir sehen sie im Wassermann. Und dann geht diese wiederum 240 Jahre lang, ist diese Konjunktion alle 20 Jahre lang immer im Luftzeichen. Das könnte doch bedeuten, dass ab dann der neue Rohstoff der Welt geistiger Natur ist. Know-how, Wissen, Informationen und die Geschwindigkeit der Wissensverarbeitung werden noch mehr an Bedeutung gewinnen. Ich glaube, ich erinnere mich, dass 2020, das wollte man das Elektroauto schon einsetzen. Also man ist jetzt drauf und dran und meint, das dauert noch 10 Jahre. Immerhin wird ja der Wassermann dem Strom zugeordnet und diese Konjunktion ist genau auf Nullfahrt Wassermann. Also es könnte schon sein, dass wir dann mit einer völlig anderen Energie unterwegs sind. Der Zyklus Jupiter-Uranus wurde von Eberdin, die Gott sei Dank, was Neues, Konstellation genannt. Diese expansive Wirkung von Jupiter verbindet sich mit der Erneuerungsabsicht des Uranus. Optimistischer Wagemut bringt Fortschritt und Entwicklung, vor allem in der freien Marktwirtschaft. Risikobereitschaft und Ehrgeiz sind gepaart mit extremistischem Verhalten. Dadurch kann eine unbeständige und eine angespannte Atmosphäre erzeugt werden. Der letzte Jupiter-Uranus-Zyklus hat im Februar 97 begonnen und genau dann wurde das erste geklonte Schaf Dolly der Öffentlichkeit vorgestellt. Die nächste Konjunktion findet im Juni 2010 statt und markiert einen extremen Neubeginn, weil diese Konjunktion dann auf 0 Grad Witter stattfindet. Man darf also mit Erfindungen und Entdeckungen rechnen, zum Beispiel auf dem Energiesektor. Allerdings liegen auch kriegerische Tendenzen mit dieser Konstellation auf 0 Grad Witter in der Luft. Das Planetenpaar Jupiter-Neptun macht derzeit eine Konjunktion oder 3 Konjunktionen zwischen 24 und 26 Grad Wassermann. Dieser Zyklus steht für die Entwicklung neuer Glaubenssätze und idealistischer humanitärer Einstellungen. Ein neues Bewusstsein für soziale Systeme könnte entstehen. Es wird im Moment so viel gespendet wie noch nie. Dem Nachbar in Not wird auf alle Fälle geholfen, so gut es geht. Die Klimageschädigten erhalten jetzt von der EU eine Zahlung von 7,2 Milliarden Euro. Auch bankrotte Firmen und Banken werden mit öffentlichen Geldern gestützt. Die Subventionen des Staates an zahlungsunfähige Firmen und Banken scheinen zum Wohle des Kollektivs gerechtfertigt. Es besteht aber auch eine Tendenz, in virtuelle Scheinwelten abzutauchen. Bei der letzten Jupiter-Neptun-Konjunktion 97 ging auch das erste Online-Spiel ins Netz. Ultima Online, ich weiß nicht, ob einer von euch das kennt. Das ist eine bewährte Methode, um von tatsächlichen Problemen abzulenken. Derzeit werden auch viele Probleme unter den Teppich gekehrt, sozusagen schön geredet. Optimismus wird vorgegaukelt. Möglicherweise stellt sich später heraus, dass nur Scheingewinne erzielt wurden, beziehungsweise Luftschlösser gerade zu dieser Zeit gebaut wurden. Mit Aspekten zwischen Jupiter und Neptun ist sehr oft, wie auch jetzt, eine beachtliche Inflation verbunden. Die letzte Konjunktion findet dann in ein paar Tagen am 21.12.2009 statt und sie ist natürlich wahrscheinlich mit einer großen Verunsicherung unseres Wertesystems verbunden, aber vielleicht auch mit dem Glauben, ach, es wird schon gut gehen. Ja, also die Einstellung kann ich schon auch noch wahrnehmen. Der 12-jährige Zyklus zwischen Jupiter und Pluto spielt in Zeiten der Globalisierung natürlich eine ganz große Rolle. Er weist auf die Zunahme wirtschaftlicher, politischer, materieller, geistiger und auch spiritueller Macht hin. Zum Beispiel 1968 befand sich diese Konjunktion in der Jungfrau. Durch die Bildung der Gewerkschaften erlangten die Arbeitnehmer ein beachtliches Machtpotenzial. In Studenten- und Bürgerrechtsbewegungen wurden gegen autoritäre Auffassungen protestiert. Im November 1981 fand diese Konjunktion in Waage statt. Europa protestierte gegen die Absicht der Amerikaner, als Basis für Mittelstreckenraketen zu dienen. Im Dezember 1994 befand sich die Konjunktion in Skorpion. Österreich überreichte ein Referendum für den EU-Beitritt. Im Dezember 2007 sehen Sie hier die Konjunktion Ende Schütze. Es gelang erstmalig die Gewinnung von Stammzellen aus Embryos von Affen. Dieser Zyklus findet dann im August 2013 seinen Höhepunkt. Es ist auch hier wieder mit einer Entdeckung oder einer Erfindung zu rechnen. Und ab dann erst wird dieser Zyklus, also beginnt er auch abzubauen. Und bis dahin hätten wir auch diesen Zyklus eigentlich zunehmend. Das heißt, ist ein positives Zeichen für neue Entwicklungen. Jetzt kommen wir zu den Zyklen mittlerer Frequenz. Und da ist vor allem der Saturn-Uranus-Zyklus ein ganz wichtiger. Er dauert 45 Jahre und er entspricht dem Wechselspiel zwischen Stabilität und Umbruch, zwischen konservativer Haltung und Erneuerung, zwischen Norm und Freiheit. Er zeigt das plötzliche Uranus-Ende Saturn einer Periode an, deren Regeln und Normen als überholt gelten. Alles, was keine Substanz hat, zerfällt und zerbricht. Anarchistische Tendenzen können sich bemerkbar machen. Die Maßlosigkeit Einzelner könnte den Wunsch nach Ordnung oder sogar nach staatlicher Kontrolle aufkommen lassen. Freiheitsbeschränkungen können die Folge davon sein. Dieser Aspekt wird daher mit rechtsstehenden und konservativen Kräften in Verbindung gebracht. Er dürfte auch entscheidend für die Investitionstätigkeit in der Schwerindustrie sein. Im positivsten Falle kommt es zur Realisierung brillanter Ideen. Bei der letzten Saturn-Uranus-Konjunktion im Oktober 1988 legte das erste richtige Computervirus immerhin 10% des Netzes lahm. Diese Opposition zwischen Saturn und Uranus fand nun am 4.11.2008 in den Zeichen Fische Jungfrau statt. Und gerade an diesem Tag ist doch Barack Obama gewählt worden, der Mann der Erneuerung und des Wechsels. Im April 2010 wird diese Opposition nochmals in Jungfrau und Fische stattfinden, aber am 26.07.2010, also im Juli 2010, wird Uranus und Saturn auf 0 Grad Witter bzw. Waage gespannt. Und das ist wiederum ein gravierender Punkt. Ich nehme an, ein Paradigmenwechsel unserer Werte und Strukturen steht uns bevor. Der Ruf nach staatlicher Kontrolle der Banken wird immer lauter. Und ab Juli 2010 ist dieser Zyklus dann abnehmend. Also der geht dann in die abnehmende Phase über. Beim Zyklus Saturn und Neptun, der etwa 36 Jahre dauert, geht es um die Verantwortung dem Kollektiv gegenüber. Grenzen und Strukturen, die sich in negativer Weise kristallisiert haben, werden aufgelöst. Die Entwicklungen in sozialistischen und kommunistischen Ländern scheinen auf diesen Zyklus besonders anzusprechen. Umwälzungen in den osteuropäischen Ländern und die wechselnden Proteste der Bevölkerung führten schließlich zum Fall der Berliner Mauer 1989. Bei der Opposition im August 2008, die auf 17 Grad Wassermann bzw. 17 Grad Löwe stattgefunden hat, stieg die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf 5 Millionen infolge der veränderten politischen Verhältnisse. Auch dieser Zyklus ist seit 2006 jetzt abnehmend. Von besonderer Aktualität ist natürlich auch Saturn-Pluto. Dieser 33 Jahre dauernde Zyklus wird seit jeher mit tiefen politischen, wirtschaftlichen und emotionalen Transformationen in Verbindung gebracht. Wie die Geschichte zeigt, gehen sämtliche Spannungswinkel zwischen diesen beiden Planeten mit Krisen einher. Besonders das Quadrat fällt sehr oft mit Autoritätsproblemen zusammen. Machthaber und Machtbesessene werden gestürzt. Die Besinnung auf das Wesentliche ist einmal mehr angesagt. Die Angst vor Verlusten steigen und es werden immer mehr staatliche Kontrollen gefordert. Zum Beispiel beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 war eine Saturn-Pluto-Konjunktion. Am Höhepunkt der Wirtschaftskrise 1931 war ein Saturn-Pluto-Quadrat am Himmel. Die letzte Konjunktion zwischen Saturn und Pluto fand im November 1982 in Waage statt. Die weltweite Rezession und ein Tief der Aktienmärkte kann damit in Verbindung gebracht werden. Die Attacke des World Trade Center am 9.11.2001 fand wenige Tage nach dem Exaktwerden der Saturn-Pluto-Opposition statt. Auch dieses Ereignis löste eine weltweite Rezession und fallende Aktienmärkte aus. Mit dem Eintritt, also mit dem endgültigen Eintritt Plutos in den Steinbock im November 2008 ist indirekt natürlich auch diese planetare Verbindung angezeigt. Die Immobilienkrise in den USA hatte eine Krise der Banken zur Folge. Anfang September 2008 mussten die beiden größten Baufinanzierer der USA durch den Staat gestützt werden. Wenig später meldete das viertgrößte Investmentinstitut Lehman Brothers Konkurs an. Auch die weltgrößte Versicherungs AG konnte nur durch einen Kredit in der Höhe von 85 Milliarden Dollar gestützt werden. Weltweit purzelten die Aktienkurse in den Keller und nicht nur Bill Gates und Warren Buffett hatten schwere Verluste zu verbuchen. Am 15.11.2009 nun trat Saturn in die Waage, also erst vor kurzem, und bildete dort das Quadrat zu Pluto. Die Zahl der Unternehmenspleiten steigt ständig an, so meinen die Experten in Frankfurt. Die Wirtschaftskrise hat seit März 2008 weltweit mindestens 20 Millionen Jobs vernichtet. Allein in der EU seien es 6,1 Millionen gewesen. Dieser Aspekt wiederholt sich am 31. Jänner 2010 und im August 2010 nochmals. Daraus kann man schließen, dass es stimmt, dass die Experten meinen, die globale Beschäftigungskrise ist noch nicht vorbei. In den 51 untersuchten Ländern seien derzeit 5 Millionen weitere Arbeitsplätze akut gefährdet. Die Forderung nach einer staatlichen Beschäftigungspolitik wird immer dringlicher. Erst kürzlich wurde beschlossen, dass der europäische Finanzmarkt stärker überwacht werden soll. Mit dem sogenannten Rat für systemische Risiken will man in der EU zukünftige Bankenkrisen wie auch sogenannte Aktienblasen verhindern. Also wir sehen, mehr Kontrolle findet schon statt. Im Mai 2010 kommt es dann zum sogenannten kardinalen Klimax. Uranus tritt in den Widder ein, er komplettiert Saturn und Pluto mit einem T-Quadrat. Die Opposition von Saturn und Uranus haben wir ja schon besprochen, aber sie zeigt eben einen Moment des Umbruchs an und der Erneuerung, aber in Verbindung mit Uranus und mit Pluto kann diese Konstellation zur Zerreißprobe werden. Immer wenn Uranus auftritt, werden radikale Kräfte mit ins Spiel kommen. Im Juli 2010 kommt dann noch Jupiter dazu und es ist zu hoffen, dass die angezeigten destruktiven Energien durch die neuen Melodien abgefangen werden können. Die radikale Wandlung Uranus-Pluto könnte und sollte sich in unseren Köpfen, besser noch in unseren Herzen vollziehen. Jeder Einzelne ist aufgefordert, Verantwortung für seinen Teil zu übernehmen. Jeder sollte die Bereitschaft einbringen, Krisen- und Wandlungserfahrungen anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Ein Paradigmenwechsel, wie ich schon gesagt habe, ist angezeigt. Dieser erfordert ein neues Bewusstsein für den Mitmenschen, für die Umwelt, für die Arbeit, für den Besitz und vor allem für den Konsum. Während nun Neptun im April 2011 in das Zeichen Fische wechselt, könnte sich eine neue soziale Kompetenz entwickeln. Gleichzeitig zeigt die Opposition von Jupiter und Saturn den Beginn einer neuen Abschwungsphase der wirtschaftlichen Entwicklung an. Die eben gezeigte Konjunktion von Uranus und Mars ist auch nicht gerade beruhigend. Was kann nun Neptun in den Fischen bringen? Ich hoffe nicht, dass wir noch mehr im Virtuellen abtauchen. Ich hoffe nicht, dass wir durch die Pharmaindustrie noch mehr beherrscht werden. Ich hoffe nicht, dass wir in noch größeren Mengen von Impfstoffen, Beruhigungsmitteln und Schlaftabletten konsumieren werden. Ich hoffe hingegen, dass wir erkennen, dass alle mit allen zusammenhängen und dass wir gemeinsam mehr erreichen können. An die Stelle von Konkurrenz, Respektlosigkeit und Egoismus könnte ein liebevoller Umgang, Fürsorglichkeit und Empathie treten. Im Juli 2012 wird eine weitere Konstellation exakt, nämlich die von Uranus und Pluto. Dieser Zyklus dauert 127 Jahre und hat mit der Konjunktion in Jungfrau 1965/66 begonnen. In der Nahrungsmittelindustrie wurden damals erstmalig Haltbarmacher verwendet. Allergien in größerem Ausmaß könnten die Antwort darauf sein. Vor allem aber wurde seit 1965 mit dem Einsatz der Elektronik und der Computer die Welt gründlich verändert. So ist anzunehmen, dass mit dem Quadrat, das im Juli 2012 stattfindet, die nächste Welle der Informationstechnologie einsetzen könnte. Da ist dann dieses Quadrat. Die Vorteile sind sicherlich faszinierend, aber möglicherweise werden gleichzeitig noch mehr Arbeitskräfte durch intelligente Roboter ersetzt. Und außerdem kann durch die elektronische Datenverarbeitung das Netz der Kontrolle jedes Einzelnen immer enger gezogen werden. Ich möchte jetzt die Arbeit von Claude Canot vorstellen, der die Zyklen der langsam laufenden Planeten zu einer Tabelle zusammengefasst hat. Und er hat einfach die Tabelle aufgestellt, indem er die zunehmenden Zyklen nach oben zeichnet und die abnehmenden Zyklen nach unten. Und man hat festgestellt, dass eben, wenn mehr Zyklen in der abnehmenden Phase sind, dann geht die Wirtschaft nach unten und wenn mehr zunehmende Zyklen da sind, dann geht die Kurve nach oben. Ja? Er hat diese Tabelle 1947 erstellt und er nannte sie Gesetz der Rhythmen der Zeit. Ja? Und wir können sehen, 1914 geht die Tabelle sehr stark nach unten. Hier waren nur zwei Zyklen, die zunehmen und alle anderen Zyklen haben abgenommen. Ja? Dann natürlich 1940 nahmen neun Zyklen ab und einer hat zugenommen. Sie sehen hier auch eine starke Abwärtsbewegung, was wirtschaftlich nicht sehr positiv ist. Wir sehen 61 eine starke Kurve nach oben, ja. Wir sehen 80 wieder eine starke Kurve nach unten. Wir sehen 2000 wieder einen ganz großen Anstieg. Da waren offenbar sehr viele Zyklen im aufsteigenden Bereich. Und wir sehen, jetzt sind wir hier in etwa bei 2010. Wir sehen hier, dass die Kurve dann letztendlich im Abwärtstrend weiter nach unten geht. Also wenn Ganot mit dieser Kurve recht hat, dann haben wir also ziemlich lang einen Wirtschaftsabschwung zu erwarten. Der größte Zyklus, den wir beobachten können, wird durch Neptun und Pluto gebildet. Er wird für die größeren Epochen der Entwicklung der Gesellschaft herangezogen. Dieser Zyklus legt den Grundton der tiefen, unbewussten und kollektiven Ziele der Zeit dar. Dieser Zyklus dauert etwa 492 Jahre. Die letzte Konjunktion könnte als Keimzelle unserer jetzigen Periode angesehen werden. Und aus diesem Grund macht es Sinn, die Konjunktion der langsamsten Planeten mit der Konjunktion der schnellsten Himmelskörper zu kombinieren. Diese Konjunktion von Pluto und Neptun findet ja über einen größeren Zeitraum statt und daher muss man einen weiteren Zyklus suchen, nämlich den kleinsten, damit man einen Anfangspunkt für dieses für diese Konjunktion findet. Und das macht man eben, indem man den größten und den kleinsten kombiniert. Und daraus kann man dann ein sogenanntes Menschheitshoroskop, das für unsere jetzige Epoche gilt, ableiten. Also dieses Menschheitshoroskop habe ich auf den 26.04.1892 mit der Lokalzeit von 22.51 Uhr 34 Minuten ermittelt und auf Wien erstellt. Ich hätte jede andere europäische Stadt auch nehmen können. Es differiert nicht besonders viel. Also dieses Menschheitshoroskop ist jetzt der Ausgangspunkt, der Grundton für unsere jetzige Epoche. Und Sie werden staunen, wie dieses Horoskop wunderbar funktioniert. Und ich möchte erst einmal dieses Horoskop interpretieren. Wie Sie sehen, ist diese Konjunktion von Jupiter-Pluto auf 8 Grad Zwillinge. Und genau dort befindet sich der Fixstern Aldebaran. Das ist einer der 4 königlichen Fixsterne und wird auch das Auge Gottes genannt. Also das ist ein ganz besonders wichtiger Grad. Gerade zu dieser Zeit gab es nämlich revolutionierende Erkenntnisse des menschlichen Geistes. Die Erkenntnis der Unwandelbarkeit von Materie und Energie. Die Einführung der Zeit als 4. Dimension und in der Folge die Entdeckung der Quantenmechanik ermöglicht einen ungeheuren technischen und wirtschaftlichen Fortschritt. Die damit veränderte Denkweise ist aber nicht allen bewusst. Sie scheint noch nicht allgemein gut geworden zu sein. Ich meine damit vor allem die Verantwortung für die Konsequenzen unserer Errungenschaften. Der Ausbau der Eisenbahnnetze, überlegen Sie, diese Konjunktionen sind Zwillinge, ja? Und die Entwicklung weiterer Verkehrsmittel wie Autos und Flugzeuge ermöglicht den Menschen eine Mobilität wie nie zuvor. Auch durch das Aufkommen neuer Kommunikationssysteme scheinen räumliche wie auch zeitliche Distanzen keine Rolle mehr zu spielen. Gemäß dem Schütze-Aszendenten und Jupiter in Widder in 3 kommt es zu einer Expansion der Technik und damit der Industrie, der Wirtschaft und des Kapitals. Auch die Bevölkerung wächst um ein Vielfaches. Dieser energiegeladene Jupiter bestrahlt die Epochenkonstellation Pluto-Jupiter im Sextil. Das permanente Wachstum wird zum Credo der Periode. Der Neumond im Stier im 4. Haus ist ein Hinweis darauf, dass Rohstoffe wie Eisen, Kohle, Erdöl, Kupfer, Silber und so weiter an Bedeutung gewinnen und die Basis des wirtschaftlichen Aufstiegs bilden. Der Dispositor des Neumondes ist Venus. Sie ist auch Herrscher des 5. und 10. Hauses, steht in Zwillinge und bildet ein Trigon zum MC. Weltweit kommt es zur Ausbildung von Großbanken, zur Kreditbeschaffung der steigenden Investitionen. Dadurch entstehen wirtschaftliche Großmächte, Riesenkonzerne und Industriemagnaten. Die Bildung von Monopolen und die damit verbundene Gefahr der Ausbeutung wird erkannt und beschränkt. Gerade zu dieser Zeit gibt es erste Arbeiterorganisationen und sie führen harte Lohnkämpfe, indem sie streiten. Auch erste Naturschützer treten auf den Plan. Andererseits werden Universitäten gefördert, aber auch wissenschaftliche Forschungsinstitute gegründet, was wiederum unserer Pluto-Neptun-Konjunktion in Zwillinge entspricht. Die spannungsgeladene Konstellation von Venus und Saturn könnte ein Hinweis darauf sein, dass es in dieser Periode neben Wohlstand auch zu materiellen Krisen kommen kann oder auch zu einem Wertewandel. Zum Neumond in Stier passt es dann ganz gut, dass in Österreich zu dieser Zeit eine Währungsreform gewesen ist. Gulden wurden zu Kronen abgewertet. Saturn bestrahlt auch den erhöht stehenden Mars in Steinbock an der Spitze des 2. Hauses. Die Macht der Hochfinanz beginnt weltweit zunehmend an politischem Einfluss. Die Steuerung der Wirtschaft durch fallende oder steigende Zinssätze haben wenige Zentralbanken in der Hand. Auch der extreme Wettkampf Um die wirtschaftliche Nutzung der geistigen Errungenschaften ist durch das Merkur-Mars-Quadrat angezeigt. Schließlich verletzt Uranus im 10. Haus den Neumond durch eine Opposition und den AC durch ein Halbquadrat. Uranus ist Mitherrscher des 2. Hauses. Die rücksichtslose Ausbeutung von Mensch und Natur durch die übertrieben egoistische und individualistische Haltung Einzelner könnte das ganze System zum Kippen bringen. Wie gut dieses Horoskop funktioniert, möchte ich Ihnen an einer Direktion zeigen, nämlich dem Moment, als die erste Kernspaltung gemacht wurde, gelungen ist, ist der progressive IC exakt auf diese Pluto-Neptun-Konjunktion gekommen. Und der Aszendent in Konjunktion mit Mars in Wassermann zeigt die hochexplosive Energie an. Ich möchte aber nicht jetzt die ganze Geschichte durchlaufen, von 1892 bis jetzt, sondern will eher auf die jetzigen Ereignisse eingehen. Und ich beginne mit den Progressionen dieses Horoskops mit dem 9.11.2001, mit dem Terroranschlag auf das World Trade Center und das Pentagon. Und genau damals bildete der progressive Pluto ein 1,5 Quadrat zu Mars. Gleichzeitig bildet der Jupiter ein Quadrat zu Mars und natürlich auch ein 1,5 Quadrat zu Pluto. Mars-Pluto steht für Rache und Hass gegen die Machthaber der westlichen Welt. Der progressive Mars bildet ein 1,5 Quadrat zu Saturn. Die ohnmächtige Wut Mars bringt die beiden Zwillingstürme Saturn zum Einsturz. Unglaublich ist, dass der Transit Mars gerade an diesem Tag auch noch den progressiven Mars verstärkt. Uranus, der ja von Haus aus die Achse verletzt durch ein Halbquadrat, wie Sie vorhin gesehen haben, ist im Aspekt zum MC und steht natürlich für das Attentat. Neptun im Transit über den progressiven AC des Epochenhoroskops zeigt die Angst, die sich weltweit breit machte. Dass Saturn im Transit über die Pluto-Neptun-Konjunktion spaziert ist, sei nur am Rande erwähnt. Die Wirtschaftsrezession, die dieses Ereignis nach sich brachte, ist allen bekannt. Auch die Wirtschaftskrise vom Oktober 2008 ist in diesem Horoskop deutlich markiert. Der progressive Pluto und Jupiter bleiben weiterhin in Spannung. Weltweite Machtkämpfe um die wirtschaftliche Vorrangstellung nehmen ein unglaubliches Ausmaß an. Die progressive Venus, das Symbol für Geld, bildet einen Spannungsaspekt zur Pluto-Neptun-Konjunktion. Venus-Pluto steht für die Gier, noch reicher zu werden, aber auch für die Absicht, andere materiell abhängig zu machen. Und Venus-Neptun zeigt vielleicht auch die unehrlichen und teilweise unrealistischen Methoden, die leeren Versprechungen und den Geldrausch an, dem so manche unterlegen sind. Die Erkenntnisse, dass die realen Werte weit unter den künstlich hochgejubelten Geldwerten lagen, kam für manche zu spät. Auch der progressive Mond im Quadrat zu den Mondknoten im Stier könnte ein Hinweis auf die Immobilienkrise sein. Die Venus machte zur gleichen Zeit ein Sextil, das heißt, einige wenige haben trotzdem wieder gewonnen in dieser Konstellation. Aber noch beachtlicher scheint mir, die Saturn-Uranus-Opposition ist genau im Bogenminutenquadrat zum Aszendent dieses Epochenhoroskopes. Also ein Gesinnungswandel steht sicherlich an. Der Ruf nach staatlicher Kontrolle und Hilfsmaßnahmen wird laut, um Spekulationen in den Griff zu kriegen. Im Folgenden dann spaziert natürlich der Transit Saturn über den Radix Saturn des Epochenhoroskops und über den progressiven Saturn. Er löste Ende Oktober durch seinen Eintritt in Waage eine weitere Finanzkrise und Wirtschaftskrise aus. Er bildete ja, wie wir schon wissen, das Quadrat zu Pluto. Ein weiterer Anstieg an Arbeitslosigkeit wurde ausgelöst. Beachtlich finde ich wiederum, dass der progressive Mond und die progressive Sonne einen Neumond bilden, und zwar im letzten halben Grad von Löwe. Also 30 Jahre lang ist in diesem Horoskop die progressive Sonne durch Löwe marschiert. Das heißt, das Unternehmertum war besonders stark und einfallsreich. Und jetzt ist noch einmal ein Neumond im letzten halben Grad von Löwe. Das heißt, unternehmerische Menschen sind nach wie vor gefragt, wahrscheinlich mit Nischenprodukten oder auch mit Dienstleistungen in ungewöhnlichen Branchen. Die werden die Gewinner dieser Zeit jetzt sein. Im April 2010 findet die Opposition von Saturn und Uranus exakt auf dem progressiven Saturn dieses Menschheitshoroskopes statt. Der Finanzhaushalt des Staates könnte zu diesem Zeitpunkt in Bedrängnis kommen. Mehrere Insolvenzen sind zu erwarten. Zur gleichen Zeit bewegt sich der progressive Mond gemeinsam mit dem progressiven Merkur in das Quadrat von Neptun-Pluto. Also auch aus diesem Grund sind erhöhte Arbeitslosenzahlen zu befürchten. Wir sehen jetzt gleichzeitig, dass die progressive Sonne Zeichen gewechselt hat. Sie ist jetzt in der Jungfrau angekommen, der Mond natürlich auch, aber die Sonne ist noch gravierender. Immerhin ist sie Mitherrscher des achten Hauses und hat auch irgendetwas mit Schulden und Krediten zu tun. Ein interessantes Datum wird für uns alle der 30.07.2010 sein. Da ist nämlich diese kardinale Klimax, die ich schon vorhin besprochen habe, und sie findet auch wieder ziemlich genau auf Saturn progressiv, dem Herrscher des zweiten Hauses, statt. Also wir sehen hier diese kardinale Klimax zwischen Saturn, Pluto und Uranus auf mehr oder weniger auf dem progressiven Saturn dieses Horoskops. Zusätzlich wird sie durch Mars und durch Jupiter angeheizt. Auch der progressive Mars bildet ein Quadrat zur Mond-Sonne-Konjunktion. Also das ist auch eine Attacke auf unsere materiellen Reserven oder auf unseren Besitz, könnte ich mir zumindest vorstellen. Spätestens dann wird es notwendig sein, in irgendeiner Form umzudenken. Saturn steht in diesem Horoskop für Geld, Besitz und unsere Werte. Und er steht auch für das, was uns Sicherheit gibt. Dass sich Saturn im neunten Haus befindet, geht es möglicherweise auch um unsere Einstellung zu Geld. Es geht um unser Vertrauen in eine funktionierende Marktwirtschaft. Es geht möglicherweise um unser Vertrauen in den Staat. Können wir überhaupt noch Vertrauen haben? Gibt es noch eine Struktur, an die man sich halten kann? Gibt es noch den weisen Alten, dem man um Rat fragen konnte? Gibt es noch die religiösen Grundsätze, an denen man sich orientieren konnte? Gibt es noch Politiker, deren ethische Grundhaltung uns überzeugen kann? Sind wir möglicherweise an diesem Datum, am Knackpunkt dieses Horoskops angekommen? Schütze Aszendent, Jupiter in Widder und Saturn in 9 verraten uns die Essenz dieses Epochenhoroskopes. Expansion ist das Schlagwort, das uns die letzten 120 Jahre leitete. Jupiter in Widder heißt seinen Willen und seine Überzeugungen um jeden Preis durchsetzen, wenn notwendig auch mit Gewalt. Unser Leitmotiv hieß bislang Umsatzsteigerung und Gewinnoptimierung. Im Horoskop, das einen Schütze-Aszendenten hat, spielt aber auch das neunte Haus eine wichtige Rolle. Und mit Saturn im neunten Haus drängt sich sofort die Frage auf, sind unsere Glaubenssätze auch ethisch vertretbar? Unsere Werteethik richtet sich natürlich nach dem System, in das wir hineingeboren wurden. Allein durch die Globalisierung, die ja auch dem Schütze-Thema entspricht, prallen die verschiedenen Wertesysteme aufeinander. Welches hat nun Gültigkeit? Mit Saturn im 9. Haus kommt aber auch noch eine ganz andere Ethik zu tragen, nämlich die Verantwortungsethik. Bedenkt man nämlich, dass jede Handlung auch Folgen hat und dass man für diese Folgen Verantwortung trägt, dann müsste man unsere bisherigen Glaubenssätze in Frage stellen. An einem einfachen Beispiel möchte ich das veranschaulichen. Wenn eine Person mit einem Auto von A nach B fährt, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen, finden wir das doch ethisch in Ordnung. Im Sinne der Verantwortungsethik aber sollten wir uns die Frage stellen, welche Folgen hat es, wenn es alle tun? Diese Frage ist leicht zu beantworten. Wir erleben es ja täglich. Es kommt zum Stau, es kommt zur Umweltverschmutzung, es kommt zum Klimawechsel, es kommt zu Wetterkatastrophen, es kommt zu Hungersnöten. Und dabei fahren noch lange nicht alle mit dem Auto. Von 100 Amerikanern fahren 50 mit einem Auto. Von 100 Chinesen haben nur 2 ein Auto. Was passiert, wenn nur 10 von 100 Chinesen ein Auto haben wollen? Dann sind wir mit unseren bisherigen Rohstoffen ganz rasch am Ende angelangt. Ist es wirklich vertretbar, dass wir mehr unserer Ressourcen verbrauchen, als die Natur reproduzieren kann? Ein anderes Beispiel betrifft das Internet. Die Vorteile der weltweiten Kommunikation und Information sind natürlich unübersehbar. Aber die Folgen davon, dass jeder jede Information ins Netz stellen kann und diese sich mit Windeseile über den Globus verteilt, sind unabsehbar. Denken wir zum Beispiel an Google. Dieses Unternehmen schaffte es in nur 10 Jahren zum Medienimperium. Es wurde 1998 gegründet. Es dauerte nur 10 Jahre, um selbst große Konzerne wie IBM oder Coca-Cola, ja selbst die Bank of America oder den weltgrößten Automobilhersteller Toyota ökonomisch zu überholen. Das Ziel des Unternehmens, die Informationen der Welt zu organisieren und nutzbar zu machen, klingt ethisch sehr gut. Aber mittlerweile ist Google weit mehr als nur eine Suchmaschine. Zum Beispiel hat Google im Bereich der Online-Werbung einen Marktanteil von 80%. Manche Meinungsforscher bezeichnen Google als eine Datenkrake, als eine unkontrollierte Weltmacht im Internet. Das sollte uns nachdenklich stimmen. Saturn steht in diesem Horoskop in der Jungfrau. Und dazu fällt mir natürlich das Stichwort Spezialisierung ein. Wenn jeder das macht, was er am besten kann, scheint die Welt ja noch in Ordnung zu sein. Im Sinne der Gewinnmaximierung wird aber dort gemacht, sprich gearbeitet, wo es am billigsten ist. Damit verbunden ist eine gewisse Arbeitslohnlust, selbst zu arbeiten, denn das kann man doch an Billiglohnländer exportieren bzw. delegieren. Jeder will Chef sein. Welche Folgen hat es, wenn das alle tun? Eine der Folgen davon ist, dass wir bald nur mehr Häuptlinge und keine Indianer mehr haben. Eine weitere Folge der Produktion in Billigländern ist natürlich der weltweit steigende Transport der Gütermenge und damit verbunden die entsprechende Umweltbelastung. Dass wir in Billiglohnländern produzieren lassen, hat weiters zur Folge, dass wir selbst bald keine Arbeit mehr finden. Man müsste sich auch fragen, welchen Preis hat unser Wohlstand? Und natürlich, wer zahlt den Preis dafür? Die Antwort könnte lauten, ein anderes Land, ein anderes Volk, eine andere Generation. Im Juli 2010 ist der Jupiter, der Hauptakteur dieses Menschheitshoroskops, an der kardinalen Klimax beteiligt. Und was mag das bedeuten? Die Uranus-Jupiter-Konjunktion sollte Mitte 2010 neuen Ideen zum Durchbruch verhelfen. Wenn Sie nochmal zurückgehen, damit Sie Jupiter-Uranus da unten sehen. Immerhin befindet sich diese Konjunktion im Widder, einem feurigen Zeichen. Das Elektroauto, das es schon länger gibt, soll dann eben neu überdacht werden. Die Reichweite der Batterien bzw. die Infrastruktur der Ladestation scheinen derzeit noch problematisch. Angeblich dauert es noch 10 Jahre, bis diese technische Errungenschaft in größerem Stil eingesetzt werden kann. Wir wissen ja, dass dann auch die Konjunktion von Saturn-Jupiter in Wassermann erstmal stattfindet. Widder entspricht auch dem Kopf und somit dem Gehirn. Möglicherweise sind zum Beispiel die Ergebnisse der Gehirnforschung von großem Einfluss auf unsere Gesellschaft. Bekanntlich sollen wir derzeit nur 10% unserer Kapazität nutzen. Stellt euch vor, wenn wir durch die neuesten Erkenntnisse in der Lage wären, uns gesund zu denken. Das sind doch durchaus günstige Aussichten. Im April 2011 finden wir ebenso eine spannungsgeladene Konstellation, nämlich Pluto-Mars im 1,5 Quadrat, Jupiter-Mars-Quadrat und Mars-Quadrat Sonne-Mond bleiben ja erhalten, während nun der Neptun, der Planet des Kollektivs, in sein eigenes Zeichen, in das Zeichen der Fische eintritt. Und während dieser Zeit geben sich Mars und Uranus auf 1 Grad Widder einstellig ein. Zu dieser Zeit könnte unser bisheriges Sozialsystem eine bedeutende Wende erfahren. Vielfach können wir uns ja jetzt schon unsere medizinischen Errungenschaften gar nicht mehr leisten. Neptun wandert durch das 2. Haus des Menschheitshoroskops. Verunsicherung, Ängste, Chaos und Flucht in virtuelle Scheinwelten sind ebenfalls mögliche Entsprechungen von Neptun in Fische. Wenn der Selbstbehalt bei medizinischen Leistungen steigt, werden wir möglicherweise andere Ärzte als bisher aufsuchen. Ganzheitliche Heilmethoden könnten mehr an Bedeutung gewinnen. Solange sich Neptun aber noch in Wassermann befindet, besteht eine Neigung zu übertriebenen individualistischen Tendenzen und Bestrebungen. Jeder darf alles und Aufbauen um jeden Preis scheint die Devise zu sein. Je ausgefallener und abnormer die Themen und die Gäste einer Talkshow sind, umso höher sind die Einschaltquoten. Intimste Lebensäußerungen werden via Fernsehen veröffentlicht. Der Aufenthalt in virtuellen Welten ist für immer mehr Menschen Alltag. Es ist kaum zu glauben, dass man im Internet einen virtuellen Bauernhof erstehen kann. Man kann dort virtuell Felder bebauen, man kann pflügen, man kann ernten. Ja? Man kann sogar Pferde züchten im Internet. Virtuell, versteht sich. Ja? Diese virtuellen Pferdezüchter haben natürlich kaum Zeit, reale Freunde zu treffen. Weil schließlich bekommt gerade eines ihrer Pferde ein Junges. Im Internet natürlich. Dabei sitzt so ein Spieler ganz allein vor seinem PC. Mit Neptun in Fische könnte ein Erwachen notwendig sein, könnte uns die Realität einholen. Möglicherweise erkennen wir die Täuschung, die täglich via Fernsehen ins Haus gespielt wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir als kollektive Wesen gedacht sind und dass wir die Hilfe unserer Mitmenschen und das Miteinander brauchen. Es sollte uns bewusst sein, dass nach dem Bell'schen Theorem alles ist mit allem verbunden. Das ist ja einer der Hauptsätze oder der Denkanstöße, die 1892 eben zu diesem Horoskop geführt haben. Also das ist einer der wichtigsten Aussagen dieser Epoche. Gleichzeitig ist Jupiter und Saturn in Opposition gegangen und die aufsteigende Wachstum verheißende Zyklushälfte ist dann vorüber, 2011. Ein bis dahin herrschender Optimismus könnte in Pessimismus umschlagen. Das Gebot der Stunde heißt aber Realismus. Wir sollten uns fragen, wie authentisch ist unser Leben? Tun wir das, was uns entspricht? Haben wir auch einen Kredit genommen, um etwas zu haben, was wir uns eigentlich nicht leisten können? Am 16.11.2010 erreicht nun der progressive Mond den Saturn des Menschheitshoroskops. Mond-Saturn heißt Knappheit der Mittel, heißt Nüchternheit. Mond ist Herrscher des 8. Hauses und Saturn ist Herrscher des 2. Hauses Und das bedeutet möglicherweise Schulden nicht mehr zahlen können. Uranus im Transit befindet sich noch immer in Opposition zu Saturn. Und der laufende Saturn quadriert den Mars des Menschheitshoroskops. Alles zusammen eine unerfreuliche Konstellation. Aus diesem Grunde scheint es vorteilhafter zu sein, anstelle von Papierwerten reale Werte zu haben. Und als letzte Progression des Menschheitshoroskops möchte ich noch den 21.12.2012 beleuchten. An den Progressionen von Pluto und Mars hat sich nichts geändert. Und auch der Mars ist noch immer im Quadrat zu unserem Neumond in Stier. Aber der progressive Mond ist auf 8 Grad Waage angekommen und bildet einen Trigon zu unserer Konstellation Jupiter-Pluto. Und er läuft natürlich ebenso in die Opposition zu Jupiter hinein. Jupiter selbst ist im Transit auf 8 Grad Zwillinge, also auch auf dieser Epochenkonstellation, und das finde ich einen sehr positiven Aspekt. Ebenso befindet sich Saturn auf 8 Grad Skorpion, Pluto auf 8 Grad Steinbock. Die Tatsache, dass sich 4 Planeten, Mond, Jupiter, Saturn und Pluto auf 8 Grad befinden und die 4 wichtigsten Planeten dieses Epochenhoroskopes wie Sonne, Mond, Pluto und Saturn sich im 8. Grad befinden, ist ein Hinweis auf die Bedeutung dieses Augenblicks. Es wird notwendig sein, dass wir nach friedlichen Lösungen suchen. Mond in der Waage zeigt das ziemlich an, um eben die Wirtschaftskrise zu überwinden. Der Saturn bildet ein Konfinis zum progressiven Mond. Bei gleichzeitiger Sonne-Mond-Opposition. Es geht um Eigenverantwortung. Es geht um bewusstes Wahrnehmen der Realität. Dann mit Pluto Quadrat zum progressiven Mond sehe ich eine Chance, aus Abhängigkeiten herauszukommen und Autarkie zu entwickeln. Transit Jupiter im Trigon zum progressiven Mond und in Konjunktion zu dieser Pluto-Neptun-Konjunktion verweist einen hoffnungsvollen Weg, dass wir endlich die geistigen Erkenntnisse dieser Epoche zum Wohle aller Menschen einsetzen. Es scheint mir wichtig, dass wir nun das mechanistische Weltbild mit seinen Forderungen nach stetigem, unbegrenztem Wachstum verabschieden. Es gilt, uns noch stärker in Sachen Umweltbewusstsein zu informieren und zu entwickeln, ökologische Gesetzmäßigkeiten zu berücksichtigen, uns gegen gentechnologische Veränderungen zur Wehr setzen, unsere Wohlstandsgewohnheiten zu überdenken und vor allem eine Verantwortungsethik zu entwickeln. Wenn wir alle verantwortlich, autark, liebevoll und würdevoll handeln, dann können wir aus Abhängigkeiten des Systems aussteigen und selbst zum Steuermann werden. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Gerhard Krumme: Es kommt selten so gut wie erhofft, aber auch selten so schlecht wie befürchtet. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.